Eins, zwei, drei.
Ich bin dafür, dass wir das drin lassen. Leute, es ist endlich wieder soweit. Es ist die neueste Folge Panialarm.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.
Ich bin kurz verstört, ehrlich gesagt.
Wieso? Wegen des Pony-Alarms?
Nee, wegen des ganzen Podcasts. Ich muss sagen, ich habe den vorher noch nicht ganz so viel wahrgenommen und gehört.
Das ist eine Frechheit.
Und dann wurde letzte Woche von mir einfach nur so ein Ausschnitt von eurem Podcast geschickt.
Oh, ich weiß nicht.
Eine Freundin von mir, die hört nämlich euren Podcast ganz aktiv. Und sie so, Mathis, du warst in der Podcast-Folge von denen. Und die Lisa hat irgendwas davon erzählt, dass sie sich vor dir auszieht. Und ich so, ach du Scheiße, ich muss das hören, kannst du mir das schicken?
Und wie fandst du es? War es realistisch?
Es war super realistisch. Ich frage mich, wie viele Unterhosen du trägst.
Ey, aber es ist so, also ganz kurz nochmal, falls ihr zum allerersten Mal diesen Podcast hört, wir haben normalerweise einen pferdefreien Podcast. Da geht es um ziemlich viel peinliche Dinge, meistens aus unserem Leben. Und Mathis Röckner ist heute hier zu Gast in der Extra-Folge Pony Alarm, wo es eben jetzt auch neuerdings mal um Pferde gehen darf. Und ich habe neulich von Mathis geträumt und es war wirklich total weird. Es war tatsächlich, ich habe es jetzt neulich auch selber nochmal mir angehört. Also ich hatte es wieder bildlich von Augen. Wir sind in eine Gaststätte eingebrochen, haben uns da bedient, durchgefressen und am Ende musste ich halt duschen, wie das halt so ist, wenn man irgendwo einbricht. Und ja, musste mir dafür sehr viele Unterhosen hintereinander ausziehen und dachte, na Mathis, ist das ja bestimmt egal.
Genau. Ganz normaler Alltag bei mir.
Oder? Aber also, wir müssen dich mal ganz kurz, glaube ich, wirklich richtig framen und vorstellen. Also Mathis ist richtig krasser Pferdemann, kommt auch aus einer Pferdefamilie oder Reiter- oder Pferdemenschfamilie. Dein Papa ist Hufschmied und auch ja Reiter, ne?
Genau. Also meine ganze Familie reitet eigentlich. Mein Papa reitet bis heute noch, meine Mama mittlerweile nicht mehr. Meine Schwester reitet ja auch aktiv. Also alle sind voll dabei.
Die Schwester kennen wahrscheinlich auch viele, gerade von Social Media oder, wo ich Lisa schon sehr oft gesehen habe, ist auf großen Events in Aachen, auf der Equitana, überall gefühlt. Und die macht so tolle Dinge auch mit ihren Pferden. Es heißt, es liegt euch im Blut.
Das kann man auf jeden Fall so sagen. Also das ist ja wirklich so unser Hauptding mittlerweile, so die großen Events. Und mittlerweile machen wir auch eigene Events. Aber es dreht sich halt alles immer ums Thema Pferd und gerade auch viel um das Thema Ausbildung von Pferden, feine Ausbildung, harmonische Ausbildung und dass wir halt nicht so die ja ganz klassische Ausbildung mit den Pferden machen. Und so ist das ja auch entstanden, dass ich jetzt mittlerweile einen Ausbildungsstall habe, wo wir halt junge Pferde ausbilden, Problempferde ausbilden und unter anderem jetzt dein Pferd, Lisa.
Wo kategorisierst du den ein?
Jungpferd. Es ist kein Problempferd.
Junges Problempferd.
Junges Problempferd, Vollkatastrophe.
Nein.
Nein, so schlimm ist es nicht. Also man muss wirklich sagen, es läuft bei uns ganz normal unter Jungpferdeausbildung, ist zum Einreiten da sozusagen. Wir haben sonst viel Problempferde, aber die suchen wir speziell wirklich nur raus fürs Fernsehen. Mhm. Also da nehmen wir dann die Problempferde für auf, um da die Folgen zu drehen. Aber so im Alltag haben wir eigentlich nicht so die krassen Problempferde am Start.
Wie viele Pferde habt ihr bei euch in der Ausbildung jetzt gerade aktuell?
Wir haben immer so um die 10 Pferde in Ausbildung und ich mache das mit meinem Team zusammen dann, ne?
Und was würdest du sagen, macht ein Pferd zum Problempferd? Also wie kommt es dazu oder welche Skills oder auch Nicht-Skills muss es haben, damit du sagst, das ist ein Problempferd?
Bei den Problempferden ist es ja so, man muss immer schauen, wo steht das Pferd gerade eigentlich? Und was immer ganz wichtig für mich ist, wie viel Menschenkontakt hatte das Pferd eigentlich schon? Und was ist danach auch sein Problem? Also ich meine, es gibt Pferde, die haben das Problem, da geht irgendwie ein Mensch auf die Wiese und das Pferd greift den Menschen an.
Oh.
Und dann gibt's aber auch das Problem, das Pferd lässt sich nicht reiten und steigt dabei. Das sind natürlich zwei komplett unterschiedliche Fälle, wo das eine Pferd schon ganz viel in Menschenhand war und wo dann sehr oft meistens der Mensch auch wirklich das Problem ist und das Pferd zum Problempferd gemacht hat. Denn ich sag mal so, es kommt eigentlich kein Pferd auf die Welt und sagt, hey, ich bin ein Problempferd sozusagen.
Mhm.
Es ist wirklich meistens von Menschen gemacht Und gerade bei den Pferden, wo das in so ganz jungen Jahren schon auffällt, dass sie da irgendwie problematisch sind, dann ist es oftmals wirklich so, dass es sehr unsichere Pferde sind und wo dann oftmals auch leider falsch, ja, mit hantiert wird.
Dass es dann quasi wie ein ungehorsames Pferd behandelt wird, obwohl es eigentlich mehr Sicherheit statt Drill braucht, ne?
Ja, genau. Ich habe das selber auch erlebt. Ich habe ein Pferd, das habe ich dreijährig bekommen. Das war bei einem ganz coolen Züchter, der auch wirklich gut mit Pferden kann. Aber der sagte irgendwie, ich mache die Tür auf, das Pferd dreht sich um und tritt einfach aus. Und er war so, das kannst du gerne haben. Ich so, oh.
Sympathisch.
Ich wollte eigentlich kein Pferd haben, aber ich fand die Abstammung ganz interessant. Dann habe ich gesagt, ja, ich probiere das. Und dann hatte ich den auch mitgenommen und habe einfach ganz schnell gemerkt, dass er total verunsichert ist, das Pferd. Und ich glaube gar nicht mal, dass er was Schlechtes erlebt hat. Aber der hat einfach noch nicht, ja, richtig wahrgenommen, wie er auf den Menschen, ja, zukommen kann und hat einfach nie gemerkt, dass der Mensch auch einfach was Gutes für ihn tun kann. Und da habe ich wirklich ganz kleinschrittig am Anfang mit ihm gearbeitet, dass er erstmal sich so in der Box nur zu mir gedreht hat zum Beispiel. Das war die erste Übung mit so einem Pferd. Und da ging es gar nicht darum, das Pferd irgendwie aufzuhalten, sondern nur, dass er sich umdreht, mich freundlich anschaut und dann bin ich wieder gegangen.
Okay, kurze Frage an der Stelle. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du dein Geduldslevel einordnen?
Also in der Pferdearbeit ist es, glaube ich, wirklich bei 10. Sonst im Alltag bin ich nicht der geduldigste Mensch, das muss man auch sagen. Aber irgendwie schaffe ich es dann doch immer wieder, gerade so in der Arbeit mit den Pferden, mich da voll drauf zu konzentrieren.
Ich würde gerne mal wissen, wie du selbst deine Arbeit mit Pferden einordnest. Also was macht dich besonders vielleicht oder beziehungsweise was unterscheidet deine Arbeit von der klassischen Pferdeausbildung?
Ich glaube, was bei mir einfach so besonders ist, dass ich sehr vielseitig aufgestellt bin und jetzt die Pferde nicht nur in die eine Richtung ausbilde. Und gerade durch diese ganzen Shows bin ich halt selber auch total flexibel und bei mir muss jetzt nicht jedes Pferd zum Beispiel ein Springpferd werden. Wenn ich irgendwie merke, okay, dem Pferd liegt zum Beispiel das Kutschefahren mehr, dann wird es halt ein Kutschpferd und das andere Pferd, das ist irgendwie stärker in der Freiarbeit, dann bilde ich das dahin weiter aus. Und so schaue ich gerade halt bei meinen eigenen Pferden, dass ich sie wirklich immer dahingehend fördere, wo ich merke, okay, das macht dem Pferd am meisten Spaß.
Und wenn du jetzt so einen wie meinen Muni hast, der ja für mich in erster Linie Reitpferd werden soll. Ich meine, wenn du jetzt morgen sagst, du Lisa, ich habe alles versucht, aber der will einfach nur von Sulki. Dann würde ich das auch nehmen. Oder du, ich habe alles versucht, aber das ist jetzt der erste Schimmel bei mir in der Show. Ich habe sonst nur Rappen, aber der muss jetzt mit. Dann würde ich sagen, okay, go for it. Okay, du weißt jetzt, ey, das Pferd soll ein braves, sicheres Reitpferd werden. Wie baust du das auf, die Arbeit mit so einem Pferd?
Also grundsätzlich so der Grundbaustein, der ist eigentlich immer gleich aufgebaut. Also ich schaue immer, dass ich am Anfang mit den Pferden viel Bodenarbeit mache, arbeite jedes Pferd, egal ob das schon geritten ist bis Grand Prix oder ob das gerade frisch von der Wiese kommt. Ich gehe am Anfang mit jedem Pferd ins Roundpen und arbeite die erstmal frei, um eine wirklich ehrliche Kommunikation aufzubauen, dass die Pferde erstmal im ersten Schritt lernen, ah, okay, ich kann mich demjenigen anschließen, der kann mir Sicherheit geben und das ist wirklich so mein Grundbaustein, worauf ich dann das Ganze aufbaue. Und das habe ich mit Muni ja auch gemacht und mittlerweile hat er das ja super gut gelernt und er ist super aufmerksam und ich finde das immer ganz toll bei ihm, wie gut der einen auch wahrnimmt, auch gerade in so Situationen, wenn irgendwie drumherum extrem viel los ist, schafft er es doch immer wieder mit seiner Konzentration zu mir zu kommen und die auch da zu halten und dann gehe ich halt immer Schritt für Schritt weiter und schaue, okay, wo soll das Pferd später mal hin, was ist irgendwie das Ziel und arbeite dann erstmal in die Richtung. Und wir haben jetzt zum Beispiel gerade angefangen mit den Einparkübungen zum Beispiel und das machen wir jetzt.
Hey! Wie, der kann, also du stehst irgendwo und der dreht sich mit dem Popo an dich, also der dreht sich zu dir?
Also wir sind mittlerweile so weit, ich setze mich auf den Roundpen-Zaun und er parkt sich ein und ich kann mich draufsetzen.
Was? Das wusste ich gar nicht. Ich muss gleich heulen. Ernsthaft? Du hast schon drauf gesessen?
Wow.
Habe ich dir nicht erzählt?
Nein. Alter, man muss dazu sagen, wenn Mathis und ich versuchen, uns zu erreichen, und das Geile ist, ich bin mittlerweile schon so frech, dass ich auch um 7 Uhr morgens anrufe, weil ich denke mal, komm, der ist eh schon am Arbeiten. Wir haben uns, ich glaube, gegenseitig schon ungefähr 35 Mal angerufen und nie geht einer ran.
Ja. Nee, das funktioniert mit uns wirklich nicht.
Immer wenn du anrufst, dann ist Mathis gerade am Pferdeflüstern und wenn Mathis anruft, dann ziehst du wieder 8000 Unterhosen aus. Es ist halt einfach schwierig.
Genau.
Oh Gott, ey, wie unangenehm. Aber okay, ganz kurz mal. Sind das jetzt Dinge, die er dann mit dir kann, weil ihr eine Kommunikation habt, oder sind das Dinge, die werde ich dann auch mit ihm machen können?
Ich würde so hoffen, dass du das mit ihm machen kannst.
Oh mein Gott, und kannst du dem auch hinlegen beibringen?
Weißt du, das ist so kleiner Finger, ganze Hand, Lisa. Weißt du, du musst ganz...
Ja, es ist wirklich so, es ist wirklich so. Das war immer ganz oft so, also das ist, glaube ich, eine der meistgestelltesten Fragen, die ich auf Instagram bekomme. So,
wirklich?
Wie bringe ich mein Pferd das Ablegen bei? Das ist eigentlich das Wichtigste. Die Pferde oder die Leute wollen alle nur, dass das Pferd sich hinlegen kann auf Kommando.
Steigen wir auch gut.
Ja, weil das halt einfach der Wendy-Traum ist. Ganz ehrlich, ich verstehe das auch irgendwie so ein bisschen. Ich würde das auch gern wollen, aber ich merke jetzt schon beim Zuhören irgendwie anstrengend. Ich habe eine 12-jährige, super brave Stute, eine ganz entspannte, die natürlich so dieses ganze Grundtraining schon hinter sich hat, ne?
Mhm.
Und bei uns ist ja der normale Alltag an sich kein Training mehr, weil die läuft ordentlich an der Hand, die hat keine Unarten irgendwie, aber wenn ich jetzt alleine höre, dass allein schon so, wenn du in die Box reingehst, ist es im Endeffekt schon Arbeit. Also du fängst ja wirklich bei 0, 0, 0 an.
Ja.
Deswegen würde mich jetzt an der Stelle mal interessieren, wie viel arbeitest du die Pferde, würdest du sagen, pro Tag effektiv, weil so, ich sag jetzt mal so, 3-jähriges Pferd wäre ja so der Klassiker, wenn du jetzt so in 0815 Dressur Sportstall gehst, wäre jetzt so 3 Tage die Woche leichtes Training.
Mhm.
Und ansonsten steht das Pferd im Idealfall auf der Weide und hat nichts viel zu arbeiten. Wie sieht's bei euch aus? Also wenn du jetzt den ganzen, an so einen normalen Wochenplan jetzt angeben müsstest für Muni.
Also ist bei uns so, gerade mit den jungen Pferden, da schaue ich wirklich ziemlich genau auf die Uhr auch. Denn für mich beginnt das Training ab dem Moment, wo ich die Boxentür aufmache und dem Pferd Hallo sage.
Mhm.
Ab da erwarte ich von dem Pferd, dass es mit mir in eine Kommunikation geht, dass es aufmerksam ist. Das unterschätzen, glaube ich, viele Leute. Die fangen dann erstmal an, ihr Pferd irgendwie eine halbe Stunde zu putzen. Dann gehen sie irgendwie in die Halle, fangen an zu arbeiten, sind da nochmal eine halbe Stunde, dann bringen sie es wieder weg. Und da vergeht so viel Zeit, wo das Pferd ja die ganze Zeit wirklich 100% mit der Aufmerksamkeit eigentlich bei mir sein sollte. Und ich schaue wirklich, dass ich das Ganze zeitlich begrenze und versuche immer nicht über eine halbe Stunde mit einem 3-jährigen Pferd zu kommen.
Insgesamt, von Anfang bis Ende?
Von Anfang bis Ende.
Krass.
Das bedeutet, ich schaue dann so, wenn ich mir einen Wochenplan mache, okay, vielleicht heute ist Montag, heute konzentrieren wir uns jetzt wirklich mehr auf die Arbeit am Anbindeplatz. Das bedeutet, dass das Pferd da ruhig steht, dass ich den putzen kann, dass alle 4 Hufe vernünftig gibt und dann gehe ich ins Roundpen, arbeite da dann vielleicht nicht so lange, weil ich so viel auf dem Putzplatz verbracht habe. Aber so kann dann an der Tag auch wieder aussehen, dass ich sage, okay, komm, zack, eben überputzen, wir gehen direkt ins Roundpen und arbeiten hier heute effektiver.
Mhm.
Und dazu kommt ja dann auch noch die Zeit über den Tag. Bei uns ist es so, dass alle Ausbildungspferde, die stehen in Paddockboxen, aber nichtsdestotrotz gehen die jeden Tag auch auf die Wiese. Und da werden die dann von meinen Mitarbeitern auch wieder in der Box aufgehalftert. Die werden auf die Wiese geführt, werden abends wieder reingeholt, werden da auch wieder geführt. Und all das sind ja gerade bei den jungen Pferden, die wir bei uns im Ausbildungsstall haben, das ist irgendwo auch ein bisschen Trainingszeit. Somit kommen wir mit dieser halben Stunde zum Beispiel gar nicht hin.
Mhm.
Wenn man probiert, das immer relativ kurz zu halten und dann kann man das auch immer so ein bisschen individuell natürlich sehen. Wenn ich merke, okay, das Pferd hat jetzt gar keinen Stress damit, hier irgendwie am Putzplatz zu stehen und ist da tiefenentspannt, dann kann man das auch schon mal wieder so ein bisschen vom Trainingsplan canceln und sagen, okay, das ist jetzt keine effektive Trainingszeit, dann kann ich wieder auch mehr Zeit in der Halle oder im Roundpen dazu nehmen.
Was sind so die klassischen Hürden, die du dabei überwindest? Also was sind so ganz typische, ich sag mal, Fallhöhen?
Jetzt bei den jungen Pferden, also bei denen, die wir einreiten so?
Mhm. Der Blick so, keins. So, what are you talking about?
Also, was heißt keins? Aber das Ding ist halt immer, das A und O ist, dass man die Pferde auf jede neue Situation gut vorbereitet.
Ja.
Und es gibt aber natürlich auch Situationen, da kann ich in einer gewissen Situation dann auch gerade nicht einen Schritt zurückgehen. Denn ich sage halt immer in der Pferdeausbildung, wenn ich an einem Punkt gelangt bin, der nicht funktioniert oder wo das Pferd mir nicht sein Einverständnis gibt, dann gehe ich halt erstmal wieder einen kleinen Schritt zurück.
Mhm.
Aber wir haben es jetzt zum Beispiel auch mit Muni gehabt. Wir haben ihn vorbereitet, das mit dem Putzen klappt gut, in Roundpen arbeitet er hervorragend und dann haben wir ja zum Beispiel angefangen, den Longiergurt draufzulegen.
Da hat er ein bisschen gebuckelt, ne?
Genau. Und da haben wir halt auch am Anfang, ich habe ihm den Longiergurt gezeigt, das war alles kein Problem, ich konnte ihn auf seinen Rücken legen, er war tiefenentspannt, habe den gegurtet, das war kein Problem, habe ihn im Schritt laufen lassen und im Galopp fing er dann halt an zu bocken. Da kann ich natürlich jetzt nicht hinsprinten, den Gurt losmachen und sagen, wir gehen erst noch wieder einen Schritt zurück. Da muss man natürlich dann in der Situation bleiben, dran arbeiten und gucken, okay, wie schlimm war das jetzt für das Pferd, weil ich möchte halt nicht, dass die Pferde da panisch bei werden und dadurch Angst bekommen. Dann kann ich halt lieber sagen, wenn wir jetzt hier im Roundpen sind, dann nehme ich zum Beispiel erstmal einen Strick das Pferd, um ihn da aus der Situation wieder rauszuholen. Weil es ist ja ausgelöst dadurch, dass dann zum Beispiel diese Ringe an den Gurt so laut klappern. Und sowas kann man ja auch wieder trainieren zum Beispiel. Man muss es halt immer im Großen und Ganzen sehen und gucken, wie stark stressig ist das gerade für das Pferd. Kann man das vertreten oder schaut man, dass man irgendwie wieder eine andere Lösung findet.
Kannst du jetzt mal speziell das Pferd, also mein Pferd, einmal charakterisieren, wie du ihn jetzt wahrnimmst, wie du ihn kennengelernt hast?
Also ich finde auf jeden Fall, dass er ein sehr aufmerksames Pferd ist. Das finde ich schon mal gut. Und was ich an ihm auch schätze, dass er wirklich vorsichtig ist im Umgang mit den Menschen. Also er ist jetzt nicht so ein Büffel.
Mhm. Ja, das finde ich richtig spannend, weil ich habe das Gefühl, als außenstehende Person, für alle, die Muni noch nicht gesehen haben, ihr könnt mal bei Lisa gucken, Instagram @LisaKessel und jetzt natürlich auch bei Mattes. Ich finde es sehr spannend, weil gerade in dieser ersten Anreizsituation hat er für mich extrem unaufmerksam und abgelenkt gewirkt. Also sehr umweltreizorientiert, was ja so ein kleines Anzeichen dafür war, dass er vorher so ein bisschen missverstanden war oder vielleicht auch überfordert in der Situation, was ja ganz schnell passiert in der Jungpferdeausbildung. Das ist ja jetzt nichts Verwerfliches.
Ja.
Aber ich finde es total spannend und aufregend und schön auch, dass du sagst, er ist so aufmerksam. Also damit habe ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eher, dass du sagst, ja, es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt so langsam kommt es. Aber das sind ja richtig gute News, Lisa.
Ich bin auch, ich freue mich schon und innerlich parke ich gerade auch schon meine Stute bei dir ein.
Lisa nimmt ein Dauerabo.
Ich sitze schon an deinem Roundpen und parke sie neben dich ein.
Welche ungarische Post oder so? Da parkt jedes Pferd unter einem anderen Fuß ein und dann geht's los.
Genau, das kriegen wir auch noch hin.
Ja, weil die Stute zum Beispiel, die hat mir ja am Anfang richtig Respekt eingeflößt, weil die, ich habe die als bollerig empfunden und meine Freundin Mira, die du ja auch kennst, hat damals gesagt, mit der ich den Podcast damals auch zusammen hatte, ja, die ist ein Büffel, so die ist bollerig. Und bei Muni, den fand ich aber immer schon etwas feiner in der Kommunikation, nur da war eben das, was Christine auch meinte, dieses krass im Außen war der da halt, aber das war auch, glaube ich, nochmal eine andere Situation, weil der stand da im Laufstall und die Halle, wo wir ihn da versucht haben anzureiten, war quasi integriert im Laufstall. Das ist, glaube ich, dann auch trotzdem für jedes Pferd eine Special-Herausforderung, würde ich jetzt mal behaupten.
Und ich glaube, es ist fürs Pferd auch immer nochmal mehr Herausforderung, wenn man das jetzt nicht wie Mattes schafft, 100% beim Pferd zu sein und wahrscheinlich dann auch schon 23.000 verschiedene Szenarien durchlebt hat und auch nicht so schnell aus der Ruhe kommt. Ich zum Beispiel, wenn ich mich jetzt das erste Mal auf ein junges Pferd draufsetzen müsste, ich wäre so mit mir selbst überfordert, dass ich gar nicht die Sicherheit geben könnte und dem Pferd auch die Anzeichen, dass es sich nur auf mich konzentrieren kann. Das ist ja auch eine Sache der Konstellation. Deswegen ist es ja immer cool, wenn man einen Profi an der Hand hat, der sich darum kümmern kann, weil diese Sicherheit, die man dem Pferd von unten gibt, halt schon so extrem viel wert ist. Natürlich heißt es nicht, dass das nicht auch ein Amateur gut machen kann, aber ich finde schon, dass das einen enormen Unterschied macht, was du ausstrahlst dem Pferd gegenüber. Natürlich immer, in jeder Situation, egal ob das Pferd irgendwie 3 oder 30 ist, aber gerade bei den jungen Sensiblen ist das schon cool, wenn du dann lässig unten dran stehst und sagst, hör mal, Kollege, wir machen das jetzt zusammen und du musst keine Angst haben. Das könnte ich halt nicht.
Ja, es ist fürs Pferd auf jeden Fall deutlich einfacher. Deswegen machen wir das ja auch, dass wir wirklich sagen, okay, kommt, ihr könnt das Pferd zu uns hinbringen. Wir bilden das erstmal aus. Und dann kommt natürlich irgendwann der Schritt, wo auch der Besitzer ein Stück weit erstmal ausgebildet werden muss, damit er dann auch nachher mit seinem Pferd umgehen kann. Und das Hauptthema ist wirklich immer, dass der Besitzer lernt, seinem Pferd die richtige Sicherheit zu geben. Und das ist meistens die größte Baustelle.
Aber wie lernt man das? Ist das Mindset oder braucht man wirklich Training? Also wo fängt man eigentlich am besten an?
Ich glaube, was wichtig ist, wenn man das Ganze anfängt, dass man versucht, sich relativ frei zu machen in seinem Kopf. Dass man nicht zu stark in alten Mustern hängen bleibt und wirklich offen ist, was Neues zu lernen. Und ich versuche es halt immer so zu machen, dass die Leute natürlich erstmal mal wieder mit einem positiven Erlebnis herausgehen. Und ich nutze dafür auch gerne meine eigenen Pferde, weil die verzeihen dann doch nochmal eher Dinge. Und dass man erstmal merkt so, ah okay, so kann ich wirklich vernünftig mit dem Pferd arbeiten, kommunizieren. Und man muss da selber einfach ein Gespür für bekommen. Aber ich sage auch ganz ehrlich, es gibt auch Besitzer, die werden es glaube ich nie lernen. Und das sage ich denen dann auch so.
Ja, und vor allem gibt's ja auch einfach Paare, die passen nicht zusammen. Also das merkt man ja dann auch, glaube ich, oft gerade immer wieder, wenn man dann das erste Mal den Besitzer zu dem Pferd dazu hat. Ich hatte auch zwischenzeitlich meinen Pony, zu dem habe ich einfach 2000%ig nicht gepasst.
Mhm.
Und habe mich ganz, ich war ganz, ganz unglücklich und dachte immer, ich kann es einfach nicht. Und das, aber wir haben einfach nicht zusammengepasst. Wir haben uns beide verrückt gemacht und das war es dann einfach nicht. Und ich glaube, das sieht man dann wahrscheinlich auch relativ schnell.
Das sage ich ganz oft. Ich finde es nicht verwerflich, dass Menschen ihre Pferde verkaufen. Also es gibt nun mal einfach Konstellationen, die passen nicht zu 100% zusammen. Und warum muss man dann auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwie mit dem Pferd klarzukommen? Viele Leute denken halt immer so, oh, das Pferd, das hat nur bei mir ein schönes Leben. Aber es gibt so viele Leute, die Pferden ein schönes Leben bereiten können, dass man da wirklich dann auch ja sich selber an seinen eigenen Schädel fassen sollte und überlegen muss, okay, ist das wirklich das Richtige hier mit uns beiden?
Aber wir gehen ja jetzt mal schwer davon aus, dass Moni das absolute Richtige ist für Lisa. Wenn die jetzt kommt, also erstens mal, wann darf die kommen? Gibt es da irgendwelche Regeln bei euch? Also wie lange arbeitest du mit Moni?
Ich muss sie 8 Wochen vorher anmelden.
Richtig.
Ja, genau. Und wann kommt Lisa und wie fangt ihr dann an? Fangt ihr auch mit so Baby-Steps an? Also mit so den ganz basic Basics? Oder muss ich Lisa gleich hinlegen?
Auf gar keinen Fall. Also Lisa muss ich schon mal gar nicht hinlegen.
Lisa muss ich erstmal ausziehen.
Genau. Du darfst deine Anziehklamotten anbehalten und da stehen bleiben. Nein, wir fangen wirklich ganz vorne an und starten die ersten Schritte, die ich auch gemacht habe. Und schauen dann natürlich, je nachdem, wo steht das Pferd gerade, durchlaufen wir diese ganzen Schritte alle so ein bisschen schneller auch. Weil das Ding ist ja, das Pferd muss es dann nicht mehr lernen in dem Moment. Ne? Es geht jetzt wirklich nur noch um den Besitzer, der das verstehen muss, der das umsetzen muss. Und da kommt es dann ganz auf den Besitzer drauf an, wie gut rafft er das, auf gut Deutsch gesagt. Wie blöd stellt er sich an. Und wie funktioniert das Ganze dann nachher in der Konstellation Pferd-Reiter, ne?
Das Ding ist, was ich bei mir immer total, also was mich total abfuckt, aber das ist leider oftmals bei mir ein Problem, sobald ich zu viel drüber nachdenke, was ich machen muss, geht es nicht. Das gibt 2 Situationen, wo mir das immer total krass auffällt. Das ist wirklich teilweise dieses Körpersprache-Ding mit meinem Bereich, deinem Bereich und so weiter. Wenn ich darauf achte, dann merke ich, dass ich mich, also dass mich unnatürlich, meine Körperspannung ist unnatürlich. Und zum Beispiel, ich bin ja eh nicht so eine starke Reiterin, aber ich kriege zum Beispiel die richtigen Hilfen für Traversalenreiten nicht gut koordiniert, weil es mir zu viel ist. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss überlegen und es ist nicht mehr intuitiv, dann ist es bei mir ganz, ganz, ganz schlimm. Aber eigentlich ist es ja genau das, was funktionieren muss, ne? Gerade im Umgang mit Pferden, dass du einfach machst und das in Fleisch und Blut übergeht, dass du das irgendwie natürlich umsetzt, was man erstmal verstehen muss.
Aber das Ding ist, da haben ja auch die einen mehr und die anderen weniger Talent. Ich würde mich als nicht so talentierte Reiterin bezeichnen. Dafür, dass ich in meinem Leben schon so viel Top-Unterricht hatte, krebs ich noch ganz schön rum. Ich habe natürlich viel trotzdem gelernt, aber im Gegensatz zu anderen Reitern und Reiterinnen habe ich jetzt nicht so dieses gottgegebene Gefühl, das manche einfach haben, die sich auf jedes Pferd draufsetzen und losreiten und es wird dann schon immer irgendwie toll. Ich habe das nicht, aber deswegen nimmt man ja Unterricht und kann sich Leute an die Hand holen, die einem dabei helfen.
Ja, und was natürlich immer ganz wichtig ist, also auch jetzt gerade in Bezug aufs Reiten, wenn man da selber so merkt, man ist da unsicher oder kommt da nicht so voran, es bringt immer auch so viel, einfach viele verschiedene Pferde zu arbeiten. Ne? Das merke ich ja selber auch durch diesen Ausbildungsstall. Wie viele Pferde habe ich jetzt schon ausgebildet? Also Dutzende. Und man merkt halt einfach ganz schnell so, dass es so krass auf einen selber ankommt, wie man halt auf das Pferd nachher zugeht. Aber da kann man mit so vielen Pferden irgendwo gleich arbeiten, ne?
Also würdest du sagen, ich muss auf jeden Fall beide Pferde behalten, ne? Damit ich dann möglichst viel Abwechslung habe.
Ich glaube, jetzt muss ich ja sagen, oder?
Werbung. Ich bin sowas von unter die Fitness-Healthy-Lifestyle-Influencer gegangen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Na, was ist denn das passiert?
Ja, jetzt irgendwie gerade. Wir waren irgendwie jeder jetzt schon 2 oder 3 Mal joggen.
Das ist jetzt euer neuer Lifestyle, oder wie?
Das ist der Lifestyle, deswegen habe ich Libius jetzt neu schon mal gezwungen, so gesundes Frühstück mit mir zu sich zu nehmen. Fand er gar nicht so ungeil.
Was gab's denn?
Also, wenn ich dir das erzähle, hast du sofort Bock, den ganzen Tag nur noch zu frühstücken. Es gab von Koro verschiedene Toppings für so ein geiles Müsli. Und zwar Cashewbruch, Bio-Haferflocken. Es gab ein bisschen Mandelmus, weil ich das ziemlich sexy
geil
finde. Ziemlich lecker. Ach, übrigens, weißt du, was auch richtig geil ist von Koro? Das Pistazienmus. Hast du das schon mal probiert?
Ich liebe es. Ich bin ja obsessed mit Pistazienmus. Und ich wurde geinfluenced mit dem von Koro. Hat uns mal wieder unsere Lieblingsfreundin Sina empfohlen. Und die hat noch was Geiles empfohlen. Frische Croissants aus dem Ofen. Frische Croissants aus dem Ofen, gerade aufgebacken quasi, mit diesem Pistazienmus. Wenn ich dir sage, dass das einfach himmlisch ist. Dieses Pistazienmus schmeckt so lecker. Das hat genau die richtige Süße. Manche Pistazienmusse sind zu süß und sind irgendwie zu klebrig und keine Ahnung. Aber das ist einfach Perfektion im Glas.
Okay, ich bestelle es gleich. Ich will aber wissen, hast du schon mal Mandelmus probiert?
Nicht das, das du probiert hast.
Alter, das ist einfach der absolute Shit. Also Leute, am besten wühlt ihr euch mal komplett einmal bei Koro durchs gesamte Sortiment. Da gibt es so unfassbar A, gute Sachen und B, gesunde und C, leckere Sachen. Ich bin ein richtig krasser Fan. Ich wusste das selber gar nicht, bis wir uns hier quasi gegenseitig geinfluenced haben damit. Ich bin Koro Ultra.
Und das Allerbeste ist, dass die ganzen leckeren, geilen Sachen in so großen Verpackungen kommen. Also das Pistazienmus kann man auch in einem kleineren Behälter bestellen oder gleich in der großen Menge, dass man auch lange was davon hat. Und genauso ist das zum Beispiel mit dem Cashewbruch, von dem Lisa gesprochen hat, mit den Haferflocken, mit allen leckeren Koro-Produkten, denn die gibt es in praktischen Großverpackungen. Da spart man dann quasi extra.
Und ihr spart extra, extra, extra mit dem Code groß in einem Wort geschrieben, Dings und Bums.
Damit spart ihr 5% bei www.korodrogerie.de. www.korodrogerie.de. Und Koro mit K.
Ja, ey, ich weiß noch nicht, wie ich es bewerkstellige, weil das wahrscheinlich auch wichtig ist, um auch eben diese Bindung zu erhalten, dass du dich jeden Tag irgendwie mit dem Pferd beschäftigst, oder? Oder kann ich sagen, okay, wenn ich es irgendwie finanziell hinkriege, dann mache ich so jeden, also einen um den anderen Tag kümmere ich mich abwechselnd um die Pferde, so funktioniert es nicht, ne?
Naja, also ich sag mal so, ich habe 5 eigene Pferde.
Okay.
Und trainiere nicht jedes Pferd jeden Tag, aber man kann sie auch alle zusammen trainieren. Also ich meine, viel ist einfach Kommunikationsarbeit.
Ungarische Post.
Ungarische Post, genau. Oder einfach Freiheitsdressur mit 2 Pferden. Das funktioniert ja auch. Von daher, da will ich mich mal gar nicht so festfahren. Und es schadet auch keinem Pferd, wenn es einfach mal 3 Tage auf der Wiese steht.
Ich sehe es genauso. Ich würde mich da auch einfach als Mensch nicht so krass ernst nehmen. Ich finde das immer richtig spannend, wenn Leute sagen, wie, du gehst nicht jeden Tag zu deinem Pferd und die braucht dich doch und keine Ahnung was. Wo ich mir denke, ich glaube, man nimmt sich als Mensch dazu wichtig, weil die brauchen gar nichts. Die brauchen Auslauf, die brauchen Sozialkontakte und die brauchen eine gute Zeit draußen. Und ob ich dann 3-mal die Woche da bin oder 6-mal die Woche da bin, ist völlig egal. Hauptsache, ich kümmere mich, wenn ich da bin, dann 100%ig drum.
Richtig.
Ich finde es halt immer so schwierig, dieses Larifari. Lieber fahre ich 4-mal die Woche an Stall und kümmere mich ordentlich, als dass ich mich 7-mal die Woche komplett abhetze, weil ich überhaupt keine Zeit mehr habe und es eigentlich gar nicht unterbekomme. Also ich glaube, da kann man sich entspannen.
Das mache ich auch so. Also wenn ich mit meinen Pferden jetzt viel unterwegs war und wir waren auf Shows, dann stelle ich die teilweise danach 2 Wochen einfach auf eine Wiese und hole sie nach 2 Wochen da wieder ab. Und dann sehen die mich gar, also klar, da wird jeden Tag nachgeguckt, so nicht. Aber es schadet den Pferden nicht. Und das ist auch cool für die Pferde, einfach mal den Kopf auch auszuschalten und komplett aus dem Training wieder rauszugehen, einfach Pferd sein. Aber nichtsdestotrotz kann ich nach 2 Wochen direkt da wieder anknüpfen, wo wir standen. Die verlernen ja auch nichts.
Und du nutzt ja auch die natürliche Sprache der Pferde, oder?
Genau, klar. Es ist super viel, gerade jetzt am Anfang, das wirst du auch lernen. Wir arbeiten erst ganz viel über die Körpersprache. Und das ist ja wirklich so die Muttersprache der Pferde. Die kommunizieren ja hauptsächlich darüber. Und später gehen wir dann halt einen Schritt weiter, dass ich sage, okay, jetzt versuchen wir uns so ein bisschen von der Körpersprache abzulösen und gehen wirklich dahin, dass wir viel über die Stimme trainieren. Denn das sind einfach nachher die Dinge, wenn wir wirklich jetzt auch sagen, okay, wir wollen ein Reitpferd daraus machen, dann brauche ich natürlich auch die Stimme dazu, weil jetzt hat Muni zum Beispiel gelernt, über Körpersprache loszugehen, wenn ich am Boden stehe. Aber wenn ich jetzt drauf sitze, dann denkt er sich, Mathis, wo bist du denn? Mir kann keiner sagen, dass ich losgehen soll. Deswegen bringe ich ihm jetzt gerade bei, hey, wenn ich schnalze, bedeutet das für dich loszugehen. Und das Schnalzen kann ich natürlich machen, wenn ich neben ihm stehe. Das kann ich aber auch machen, wenn ich auf ihm bin. Und so gehe ich dann, wenn ich wirklich die Pferde ganz frisch anreite, dann hole ich mir immer Hilfe natürlich dazu und guck dann, dass sie trotzdem am Boden auch unterstützt werden. Das bedeutet, wenn das erste Mal jemand drauf sitzt, oftmals ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel Muni vorbereitet habe aus Einreiten, dann bin ich nicht die Person, die als erstes ihn reell reitet. Ich sitze jetzt so am Roundpen, dann setze ich mich da so ein bisschen drauf und er schaut sich dann um und guckt, was ich da mache, kann an meinen Füßen schnuppern und solche Sachen.
Macht er das?
Das machen alle Jungpferde und das ist auch ein großen Fehler, was man sagen kann. Viele Leute, die das erste Mal auf dem jungen Pferd sitzen, halten die Pferde vorne viel zu fest. Und die Pferde haben nicht die Möglichkeit, nach rechts und links zu schauen, um zu gucken, was ist da eigentlich los und bekommen oftmals daraus Panik. Und ich sage immer, die Pferde müssen vorne so frei sein, dass sie sich komplett rumbiegen können, dass sie gerade so an den Schuhen und so schnuppern können und das wahrnehmen. Und das machen wir jetzt gerade, ne? Ich setze mich aufs Roundpen, dann rutsche ich rüber auf seinen Rücken, er kann sich das alles anschauen, anschnuppern.
Ja! Ich finde das so unglaublich. Ich meine, darauf warte ich ja seit,
ja.
Ich weiß wann, wie lange habe ich ihn jetzt? Fast 2 Jahre.
Lisa sieht richtig verliebt aus, gerade einfach nur.
Ja. Ich habe ihn jetzt fast 2 Jahre und der ist ja auch so unfassbar krank gewesen, kurz vor Tod. Und ich habe immer gesagt, ey, der, selbst, also solange der schmerzfrei stehen kann, dann steht er halt bei mir im Garten, ziehen wir das zusammen durch und ich war mir sicher, der wird niemals reif werden. Wenn du jetzt erzählst, ich rutsche auf seinen Rücken, dann muss ich fast weinen, weil ich das so schön finde.
Kannst du uns so einen kleinen, kurzen Ausblick geben auf den kommenden Monat? Weil wenn du jetzt quasi schon drauf sitzen kannst, wie geht's dann jetzt weiter und in welcher Geschwindigkeit?
Mhm. Ey, vor allen Dingen hat Mathis den seit 19 Tagen.
Das ist nicht lang.
Das ist echt krass, du hast ihn 3 Wochen.
Krass. Oh. Ja, also wie ich ja gerade schon sagte, jetzt sind wir so weit, dass ich sage, okay, ich setze mich da mal drauf und rutsche schon so ein bisschen rüber. Ich mache es aber gerade auch alles ohne Sattel, also wir haben noch keinen Sattel drauf gehabt. Longiergurt kennt er ja jetzt. Sattel kennt er ja von dir auch schon, das werden wir uns jetzt nächste Woche mal anschauen, wie reagiert er damit. Und dann wird der nächste Schritt sein, dass jemand aus meinem Team das Ganze mit ihm macht, dass er auch da sich draufsetzen kann. Und wenn wir dann wirklich die ersten Schritte losgehen und jemand drauf sitzt, dann bin ich wieder am Boden und bin an seiner Führposition, die er schon kennt, wo er weiß, okay, wir beiden laufen Schulter an Schulter, schnalzen bedeutet losgehen und die Person, die dann auf dem Rücken sitzt, ist eigentlich ja nur noch Beiwerk erstmal, ne? Und macht auch gar nichts, sitzt einfach entspannt oben drauf, kannst auch einen Dummy draufsetzen, ist letztendlich egal. Und dann schauen wir erstmal, dass das alles gut funktioniert und dass er weiterhin mit der Aufmerksamkeit bei mir ist. Und so fängt man dann nach und nach an, dass dann halt die Person, die oben drauf sitzt, anfängt, die Kommandos mitzugeben. Dann gibt die Person oben irgendwann nur noch die Kommandos und ich unterstütze höchstens mal am Boden, wer es nicht versteht. Und so bauen wir das Ganze ja auf. Und jetzt haben wir, ich habe diese Woche noch Doppellonge mit ihm gemacht.
Cool.
Das kannte er tatsächlich schon. Also grundsätzlich dieses Gerüst sozusagen, das ging gut.
Das hat er auch super gut gemacht, ja. Hab mir schon fast gedacht, dass er es nicht zum ersten Mal macht. Da waren wir jetzt das erste Mal auch in der Reithalle dann. Das war aber auch kein Problem. Super unerschrocken dabei. Somit hatten wir jetzt die Trense halt drauf. Longiergurt kennt er. Doppellonge haben wir gemacht. Das nächste ist dann jetzt der Sattel. Aufstiegsübung mit anderen Leuten. Und dann fangen wir an, dass wir erstmal ganz entspannt die eine Runde führen. Jemand drauf sitzt. Und so geht das Step by Step weiter.
Ich liebe, dass das gleichzeitig super aufregend klingt, aber auch so entspannt. Also ich kenne Anreiten auch sehr zack, 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 sehr hektisch, sehr...
In der Stallgasse rauf. Was hältst du davon?
Nee, tatsächlich nicht so viel. Ich habe das aber mit einem Pferd schon mal gemacht. Man muss halt auch dazu sagen, also man lernt ja immer dazu. Und ich bin jetzt 24 und habe dann auch immer schon gesagt, ich habe das von so vielen Leuten gehört, die gesagt haben, die reiten ihre Pferde auf der Stallgasse ein. Und dachte mir so, okay, anscheinend macht man das so, probieren wir mal aus.
Don't try this at home.
Ja, hat letztendlich auch funktioniert, aber ich muss persönlich sagen, ich find's zu gefährlich. Also wenn die da mal abgehen, nee, das will ich nicht. Und ich habe einfach jetzt gemerkt, gerade so in dieser Arbeit in dem Roundpen, dass die Pferde da einfach, wenn man es gut vorbereitet, noch viel besser gelernt haben, mir da zuzuhören. Und das ist so wirklich, ich sage immer, ist mein Klassenzimmer sozusagen.
Cool.
Da funktioniert das wirklich am besten, weil die Pferde da mit der Aufmerksamkeit dann bei mir sind. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ich mit Pferden im Roundpen arbeite, die dürfen da nicht rumbocken oder unkontrolliert rumrennen. Solche Geschichten gibt's nicht. Das gibt's auch in der Reithalle bei mir nicht. Also ich schmeiß nicht die Pferde in die Halle und scheuche die da irgendwie durch die Gegend.
Was löst das denn bei denen aus?
Ja, das ist so, wie wenn ich ein Pferd auf der Wiese anreiten würde, ne?
Ja, okay.
Bring ich das Pferd zur Wiese, mach's Halfter ab und er weiß, yeah, geil, ich darf bocken. Mhm. Wenn ich das Ganze in der Halle natürlich auch mache und sage, okay, heute setze ich mich drauf und er sagt, hey, geil, sonst darf ich hier bocken, wie soll ich es ihm dann verübeln?
Ah.
Geht ja nicht.
Okay, das ist auch ein bisschen Konditionierung quasi, ne? Also da ist jetzt Arbeit und da ist Freizeit.
Auf jeden Fall. Und ich mache das zum Beispiel mit meinen eigenen Pferden. Wenn ich jetzt so für die großen Freiheitsdressuren trainiere, dann lasse ich die halt alle in die Halle reinlaufen, weil dahinter direkt Offenstall ist. Und dann toben die da auch ein bisschen rum. Aber sobald ich die Halle betrete, müssen die alle mit der Aufmerksamkeit bei mir sein und kommen zu mir direkt.
Krass.
Und dann stehen die da auch wirklich also aufgereiht, ne?
Ja.
Wie geht das?
Ich verstehe es auch nicht.
Also ich weiß, dass du mir jetzt nicht in einer Sekunde oder uns nicht in einer Sekunde erklären kannst, wie man es macht, aber ich verstehe, wie du ein Pferd um dich herumlaufen lassen kannst. Ich verstehe grundsätzlich diese Regeln der Körpersprache, auch wenn ich es nicht so gut anwenden kann. Aber wie kriegt das letzte kleine Shetty ganz außen an der Position 10? Wie kriegt das noch deine Signale und weiß, ich gebe richtig Vollgas, weil ich bin ja ganz außen rum und muss ja auch jetzt um Mathis rum. Das ist irre.
Naja, der Grundbaustein haben wir mit Muni ja zum Beispiel auch gelegt. Also ich meine, das war das allererste Video, was wir mit ihm auf YouTube gemacht haben. Grundkommunikation.
Ja.
Ich komme ins Roundpen rein, ich stelle ihn die Fragen, Und er sagt irgendwann, ah, okay, ich kann dir folgen, also komme ich zu dir. Mhm. Wenn ich halt jetzt in die Halle gehe und meine Pferde alle laufen, sagen sie, ah, okay, Mathis ist da, das ist unser Chef sozusagen, jetzt gehen wir erstmal alle dahin. Und wenn wir dann wirklich aktiv in der Arbeit sind, ist es ja so, wir haben jetzt gerade mit Muni halt auch so das gemacht, dass er gelernt hat, okay, er muss an meine Schulter laufen, das ist seine Fühlposition. Und bei meinen Showpferden ist es halt nachher so, dann hat der eine halt nicht gelernt, an meiner Schulter zu laufen, sondern immer rechts neben seinem Kumpel zu laufen. Und so hat jedes Pferd bei mir eine feste Position. Die stehen immer in der gleichen Reihenfolge da.
Aber die könntest du auch, wenn einer krank ist, könntest du die Position ändern?
Ja, das geht schon. Sie sind auch flexibel.
Vielleicht kannst du einmal das Video für uns raussuchen, Lisa, und dann packen wir es in die Shownotes. Dann können wir uns das nochmal alle zusammen anschauen. Ich habe das noch gar nicht gesehen.
Hallo, Mittwochstermin. Mittwochs kommt immer das neue Video raus von Mathis Röckner featuring Muni.
Richtig.
Ich schaue gerade das Video, den Videokurs von deiner Schwester.
Ja.
Für die Arbeit vom Boden aus. Und das Ding ist halt so ein bisschen, ich bin auch eine von den Wendys, die will, dass ich sein Pferd übermorgen hinlegt. Und dann fängst du mit so Basics an, wie losgehen und stehen bleiben. Und ich denke mir so, mein Gott. Und dann machst du das und denkst dir so, scheiße, ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Denn das Pferd ohne dich quasi loslaufen soll, sondern nur durch deine Körpersprache und dass du läufst.
Mhm.
Und ja, ich sag mal so, meine Geduld ist nicht 10 von 10. Und dann lasse ich es halt wieder. Also ich versuche mich zu zwingen, das zu machen, einfach weil es auch Spaß macht. Und man sieht richtig, wie die Pferde mitdenken müssen. Also ich merke, wie das meine Stute mental auslastet, wenn wir das machen. Aber boah, das ist so, man will halt morgen Grand Prix reiten, aber reitet eigentlich noch auf E-Niveau und dann ist das manchmal so ein bisschen frustrierend.
Du reitest nicht auf E-Niveau. Das möchte ich mal ganz kurz sagen.
Ja, in der Freiheits- oder in der Bodenarbeit ist das Gute ja, du startest nicht mit E-Niveau, also mit E-Niveau startest du in der Reithalle, aber jetzt gerade startest du ja mit der Kommunikation, sobald du dein Pferd aus der Box holst und diese Führübungen losgehen, anhalten und Co., das fängt ja alles schon auf der Stallgasse an.
Ja.
Somit bist du ja relativ schnell dabei, dass wenn du in der Halle bist, dass du dann dein Pferd ablegen könntest, wenn es kannst.
Ich muss mein Pferd jetzt erstmal beibringen, dass es auf den Pfiff kommt.
Ja.
Wenn es dann noch Snackbelohnung gibt, vielleicht am Ende des Tages, weil wir sind bald auf sehr, 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 sehr vielen Hektar. Wie würdest du das machen? Ich hab da auch mal eine privatpersönliche Frage.
Mhm.
Mein Pferd zieht jetzt quasi in einen anderen Lifestyle. Vorher war Box und Weide und jetzt zieht sie in Offenstall. Und natürlich bin ich der festen Überzeugung, dass sie das ganz toll machen wird, weil eigentlich sind Pferde ja dafür gemacht, zusammen draußen zu sein rund um die Uhr. Aber es sind extrem viele Hektar. Es ist so eine richtige amerikanische Weide, wie man sie sich vorstellt. Du siehst einfach kein Ende, egal in welche Richtung du guckst, außer den Zaun, an dem du gerade stehst.
Geil.
Und ich frage mich, werde ich mein Pferd jemals wiedersehen? Und wenn nein, wie kann ich es zu mir holen? Wie würdest du das angehen?
Also ich sag mal so, erstmal, wenn du ein Pferd jetzt umstellst von den beiden Haltungstypen, ich würde trotzdem gucken, dass ich mein Pferd irgendwie nachts erstmal reinholen kann. Weil man unterschätzt das tatsächlich, auch wenn das der Lebensstil für Pferde ist, der am besten ist. Man muss auch die Pferde darauf wieder vorbereiten, wenn sie es nicht kennen. Und also wenn es wirklich so riesig ist, wie ich es mir gerade vorstelle, würde ich wirklich versuchen, Routinen einzubauen, dass mein Pferd weiß irgendwie, okay, jeden Mittag kommt meine Besitzerin. Und dann ist es im besten Falle schon mal in der Nähe vom Tor sozusagen.
Oder ganz weit weg.
Ja.
Und klar, oder ganz weit weg, je nachdem, wie gut eure Kommunikation so klappt. Naja, aber es ist wirklich so, dass man versucht, da irgendwie Routinen einzubauen. Wenn das Ganze so sonst funktioniert und dein Pferd dich nicht sieht und sagt, ach du Scheiße, jetzt renne ich mal schnell weg, dann müsstest du nämlich erstmal an anderen grundlegenden Dingen arbeiten, glaube ich. Schau, dass du da feste Routinen bekommst. Man kann dir das wirklich beibringen mit dem Rufen, ne? Das geht schon. Und in so einem Falle kann man die Pferde auch mal konditionieren und sagen, hey, jeden Mittag um 12 gibt's noch einen kleinen Snack. Es lohnt sich, da zu sein, ne?
Ja, hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Weil ich habe nämlich das Video von dieser auch mit aus diesem Grund angefangen und dann war gleich so der zweite Satz, ja, wir arbeiten ohne Futter und ich dachte mir so, das wird nicht funktionieren. Also klar, in so der normalen Handarbeit und Arbeit vom Boden aus auf jeden Fall und meine Stute ist zum Glück auch sehr, sehr aufmerksam und ist auch sehr offen für die Arbeit, aber ich glaube, wenn ich die von mehreren Hektar Land klauben muss, wäre es schon gut, wenn ich so ein kleines Smash dabei habe und vielleicht noch eine Karotte, aber wir werden sehen. Ich werde Bescheid geben, wie es läuft.
Also ich mache das auch in der Grundausbildung und so arbeite ich auch komplett ohne Futterbelohnung, ohne Leckerlis. Wenn es Pferde gibt, die Leckerlis bekommen, dann sind es höchstens meine eigenen mal, aber ansonsten auch nicht.
Aber das muss ich sagen, das hatte ich da, also es ist schon ewig her, als ich 18 war, also es ist natürlich nicht so lange her, es ist maximal 10 Jahre, hatte ich ja meinen geliebten Schimmel bekommen, der war 3, den habe ich auch dann mit angeritten und so. Und damals wurde mir noch eingebläut von meiner Reitlehrerin, ey, gib dem nichts zu snacken. Also da wurde von Bodenarbeit nie gesprochen, sowas gab es da nicht. Da wurde sich lustig gemacht über den T-Touch oder Monty Roberts. Dazu habe ich gleich auch noch eine Frage. Aber da hieß es immer so, ey, das ist ein Wallach, der war bis vor kurzem noch Hengst. Wenn du anfängst, dem Leckerchen zu geben, irgendwann fangen die auch an zu beißen und so. Das war damals der Grund. Aber jetzt, wo wir gerade beiläufig fast schon drüber reden, gibt es noch irgendwelche Sachen, die hängen geblieben sind von Monty Roberts oder Linda Tellington Jones, oder waren das Leute, die einen verarscht haben? Also gab es damals schon guten Horsemanship?
Also ich sag mal, Horsemanship gibt's schon immer, ne? Also ich glaube, das war auch schon mal eine Zeit lang viel präsenter früher, wo die Cowboys da irgendwie mit den Pferden arbeiten mussten. Ist, glaube ich, dann irgendwann so ein bisschen hinten rüber gefallen. Aber auch so Monty Roberts und Linda Tellington Jones. Also ich kenne nicht ganz so viel tatsächlich von deren Arbeit, aber ich weiß, dass Monty Roberts ja auch viel so in der Roundpen-Arbeit gemacht hat. Und ich müsste mir das selber mal ein bisschen genauer anschauen, aber ich glaube, dass da schon viele Parallelen auch sind. Mm. Und dass es wirklich Leute sind, die auch ziemlich ja wichtig für unsere Pferdegesellschaft sozusagen sind, dass wir da überhaupt wieder jetzt so viel hinkommen. Und mittlerweile gibt's ja doch viel, viel mehr Leute, die da aufspringen auf den Zug, und jetzt kommt doch ein großes Umdenken, habe ich das Gefühl. Und die Leute schauen wirklich, ah, okay, man kann ja doch noch viel mehr machen mit einem Pferd außer Sport.
Ey, und das würde ich nämlich gerne mal von dir wissen. Weil jetzt ja so gerade super viel rauskommt, ne, wie viel Scheiße teilweise mit Pferden gemacht wird. Also, wenn man sich das Video ansieht, wie die Dujardin, ich weiß gar nicht, wie oft sie pro Minute auf die Beine des Pferdes schlägt. Was macht das mit einem Pferd? Also nur jetzt aus deiner Erfahrung psychologisch, weil du kriegst sie ja nicht zur Kooperation, also natürlich kriegst du sie gezwungen, irgendwas zu machen, aber was tut man den Pferden mit sowas an?
Also viele Pferde sind psychisch, glaube ich, einfach durch. Und das Pferd ist halt leider so, die schalten auch wirklich irgendwann ab und die ergeben sich ihrem Schicksal. Das muss man wirklich mal so sagen. Ich habe das selber auch schon erlebt. Ich hatte mein eigenes Pferd, hat irgendwie einen Sehnschaden und musste dann 2 Wochen in der Klinik stehen, in der ganz normalen Fensterbox. Und der kannte vorher wirklich nur Offenstallhaltung. Und für mich war das schon so, mein armes Pferd muss jetzt 2 Wochen da in der Box stehen.
Ja, verstehe ich voll.
Der wird das nicht machen, der wird da ausrasten. Ey, nach 2 Tagen stand das Pferd in der Box, hat in die Ecke geguckt und hat sich 2 Wochen einfach nicht mehr bewegt. Und ich dachte mir, wow, du schaltest echt schnell mit deinem Leben ab und ergibst dich einfach deinem Schicksal.
Nein.
Und das ist ganz viel im Pferdesportbereich, ne? Aber man muss auch wirklich da wieder zu sagen, es gibt schwarze Schafe im Turniersport, es gibt aber auch schwarze Schafe im Thema Bodenarbeit, Freiheitsdressuren, Shows.
Ja, klar, überall.
Überall gibt es sie. Und ich will den Sport auch mal gar nicht so verurteilen, weil es gibt wirklich viele tolle Leute, die richtig gut mit ihren Pferden arbeiten, kommunizieren und trotzdem erfolgreich im Sport sind. Und da muss man, glaube ich, einfach einmal gucken, dass man da einen guten Mittelweg findet, der halt am Ende des Tages wirklich pro Pferd ist.
Hast du denn in dem Bereich Vorbilder? Das würde mich mal interessieren. Also abgesehen von deinen Videos, die wir uns angucken können, wo holst du dir Inspiration? Oder ist das mittlerweile so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du sagst, nee, ich gehe meinen eigenen Weg, und was links und rechts ist, das schaue ich mir gar nicht so genau an?
Also ich schaue schon links und rechts, aber könnte jetzt nicht sagen, dass es jetzt so die Person gibt, die irgendwie so mein krasses Vorbild ist. Ich schaue mir auch viele Leute an, die auch so im Sport unterwegs sind. Wen ich auch mega finde, ist Ingrid Klimke, mit der arbeiten wir ja sonst auch viel zusammen. Und da muss man es einfach sagen, die Frau, die hat es geschafft, ne? Mhm. Die kann super mit Pferden arbeiten, sie ist super harmonisch, reitet trotzdem ganz hoch im Sport. Und das ist zum Beispiel eine Person, die könnte sich sowas gar nicht erlauben.
Ja.
Also ich weiß ja, wie sie wohnt, und sie ist in einem großen Stall und da sind auch ganz normal andere Einstaller. Und die Frau ist von morgens bis abends unter Beobachtung. Der könnte das nicht einmal einfallen, da ein Pferd 100.000 Mal auf die Beine zu schlagen.
Man muss dazu sagen, ich weiß, jetzt rollen einige mit den Augen, aber sie ist auch eine Buschreiterin. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Buschreiter sind von den ganzen Leuten, die echt im krass hohen Sport reiten, für mich immer noch die, auch wenn es Leute, die keine Ahnung von Reiterei haben, überhaupt nicht verstehen, die aber für mich immer noch am meisten pro Pferd sind, und wo ich auch immer noch glaube, ein Buschpferd, das so solche Leistungen abrufen lassen muss, kannst du nicht mit, wenn du es abschaltest, so wie du es gerade genannt hast, noch zu solchen Leistungen bringen, oder?
Das glaube ich auch nicht. Also da gehört schon viel zu. Man muss aber auch trotzdem sagen, also es gibt auch andere, ich will sie nicht Vorbilder nennen, aber ich schaue mir trotzdem auch andere Leute an, die zum Beispiel jetzt auch viel so diese Freiheitsdressuren machen und Shows, was ich ja auch mache.
Mhm.
Und ich finde das auch immer wieder beeindruckend, was sie alles so hinbekommen. Aber wenn ich die dann irgendwo in der Show sehe, im Backstage-Bereich, dann denke ich mir so, ah, okay, ist vielleicht doch nicht ganz so cool.
Echt? Die arbeiten auch mit Zwang und Druck oder Strafe?
Ja, hast du überall. Kommt sowas wieder vor, ne?
Ich war auch richtig desillusioniert, weil man immer denkt, so gerade diese Freiheitsdressur, das ist alles halt so der Vandy Lifestyle 3000. Und natürlich kommst du, wenn du als Influencer, wie wir es sind, unterwegs bist und teilweise auch in der Moderation oft Backstage. Und ich war geschockt, was teilweise bei den Westernreitern abgeht. Ich war geschockt, was teilweise in der Freiheitsdressur abgeht. Und das ist aber so auch der gleiche Vibe, den du auch im Englischreiten hast. Naja, wir haben es alle schon immer so gemacht, sie werden es überleben.
Oh.
Und das ist halt einfach, das zieht sich durch unsere gesamte Arbeit mit den Pferden durch. Du hast ganz viele Menschen, die wirklich einen tollen Beitrag für die Pferde leisten, die alles für ihre Pferde geben, die empathisch sind, die toll mit den Pferden arbeiten. Natürlich passieren auch ganz viele Dinge gar nicht irgendwie wissentlich. Natürlich machen wir alle irgendwie Fehler, aber es gibt auch in jedem Bereich schwarze Schafe. In jedem. Das zieht sich durch.
Ja, das ist halt das Traurige, dass sich ja solche Leute oder sehr unerfahrene Pferdebesitzer nehmen sich die Leute nach als Vorbild. Und ich glaube, das ist einfach das Schwierige, dass man dann da auch wirklich klar für sich im Kopf sein muss, was möchte ich eigentlich und was macht der andere da gerade. Und viele Leute machen, glaube ich, viele Dinge einfach falsch, weil sie es einfach nicht besser wissen. Ne? Das ist einfach das Traurige daran. Und ich merke das selber auch. Also, wenn ich überlege, ich habe so diese ganze Showszene und so erst selber so richtig mitbekommen. Da war ich vielleicht 16 und habe da auch vieles gesehen und dachte mir dann auch so in meinen jungen Jahren so, okay, dann muss das wohl so sein. Dann muss man so grob irgendwie mit dem Pferd umgehen, wenn man da irgendwie so hinkommen möchte. Hab dann zum Glück relativ schnell gemerkt, dass es auch andere Wege gibt, dann mit den Pferden zu arbeiten. Aber möchte auch trotzdem dazu sagen, auch wenn sich das jetzt alles so nett anhört, wie auch ich mit den Pferden arbeite, man muss trotzdem immer wieder drüber nachdenken, okay, ich arbeite hier mit einem Pferd, das wiegt irgendwie 600 Kilo, das ist ein Lebewesen und ich habe hierfür die Verantwortung und habe vor allem auch die Verantwortung für alle Leute drumherum. Und ich glaube, das unterschätzen leider dann auch viele Leute, wenn man dann mal irgendwie Szenen sieht, wo man dann doch irgendwie ein bisschen grober mit dem Pferd arbeiten muss in einer kleinen Situation nur oder den man deutlich wegschicken muss, dann ist manchmal das Geschrei schon groß, wo ich dann wirklich mal sagen muss, hey Leute, jetzt müsst ihr aber wirklich mal gucken, worum geht es hier eigentlich wirklich? Und das Wichtigste ist nun mal meine persönliche Sicherheit und die Sicherheit von den Leuten drumherum. Wir hatten das zum Beispiel, das war so ein klassisches Beispiel, was so Thema Hilfsmittel angeht. Habe ich ein Pferd über den Hof geführt, einfach mit einer Hengstkette, weil ich wusste, okay, der reißt sich auch mal gerne los. Und dann gab es auch ein kleines Geschrei drum, dass dieses Pferd jetzt mit Hengstkette geführt wird.
Ich dachte, du kannst zaubern und du streichelst die immer nur. Was soll das? Du hast uns desillusioniert.
Ja, das ist halt leider nicht immer alles nur über Streichen. Aber ich musste halt nachher wirklich so weit gehen, dass ich dann gesagt habe, hey Leute, schaut mal. Ich bin dafür verantwortlich, dass dieses Pferd jetzt hier aus der Box zu seiner Wiese kommt. Da vorne ist eine Hauptstraße. Nur weil ich jetzt es nicht hinbekommen, mit dem Pferd dahin zu gehen und vernünftige Mittel anwende, könnte es sein, dass das Pferd sich jetzt gleich losreißt, dann rennt es da vorne auf die Straße, rennt vors Auto und bringt im schlimmsten Fall eine Familie mit Kindern um. Und ich bin schuld, weil ich da nicht mal eben eine Hengstkette drauf gemacht habe, die dem Pferd keinen Schmerzen zufügt, wenn man sie richtig anwendet und halt nur im richtigen Moment halt auch wirkt.
Und das Ding ist halt auch, andere lassen das Pferd dann halt in der Box stehen, weil, in Anführungszeichen, der Scheißgaul nicht zu führen ist.
Genau.
Das ist doch auch nicht die Lösung, oder? Also.
Ja, ich glaube, da merkt man einfach, es ist so schwierig, da so diesen Weg durchzufinden und zu gehen. Und ja, man muss einfach immer super viel erklären. Ich glaube, das ist extrem wichtig im Reitsport generell, in allen Branchen, wo man mit Lebewesen zusammenarbeitet, gerade mit Tieren. Aber es macht es auch nicht immer einfacher.
Und ich glaube auch, dass trotzdem ganz viele ja einfach, weil sie gar keinen Bock mehr auf Kritik haben, nur noch das Schöne immer zeigen, also zum Beispiel und besonders bei Social Media, und dass das auch ein komplett falsches Bild erzeugt, dass immer alles nur so ganz einfach geht und also, ne, dass es nie Stolpersteine oder Hürden gibt oder eben auch mal gefährliche Situationen, die wir auch alle kennen. Und ich muss dir ehrlich sagen, als ich Muni zu dir gebracht habe, also als ich ihn bekommen habe vor 2 Jahren und das erste Jahr und gerade, weil er so krank war, ehrlich gesagt, ich habe ihn mal Fabelwesen genannt, weil er war so, ich meine, er war 2 und ich konnte den im tiefsten Winter über eine Autobahnbrücke führen und der hat nichts gemacht. Da wusste ich noch nicht, dass er so krank ist. Aber als ich den jetzt zu dir gebracht habe, da dachte ich kurz so, ey, eigentlich habe ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen Schiss. Also es ist halt ein riesengroßes Pferd und ich freue mich da total drauf, dass du mir das zeigen willst und würde gerne wissen, was glaubst du denn also aus deiner Erfahrung, wie nachhaltig ist das? Also die Leute verstehen das, wenn sie bei dir sind, das Pferd hat richtig geil die Sprache oder nee, nicht umgekehrt, du lernst ja die Sprache des Pferdes oder bringst die Sprache des Pferdes bei, aber das Pferd kann sich gut verständigen mit dem Menschen, besonders mit dir. Wie nachhaltig ist das, wenn ich jetzt ab morgen, ich hole ihn ab und mache nur noch Scheiße mit dem.
Mhm.
Also wie schnell ist das dann wieder alles quasi weg?
Also verlernen wird das Pferd schon mal gar nichts.
Okay, cool.
Das, was du halt machen könntest, ist, dass du ihm falsche Muster beibringst.
Ah. Okay, man löscht nichts von der Festplatte, man bespielt sie falsch.
Richtig.
Ah, shit.
Das ist halt so die Baustelle, die passieren kann nach, aber ich sag mal so, wenn du offen bist für neue Dinge und dich da ein bisschen drauf einlässt, glaube ich, dass du da auch ganz gut mit arbeiten kannst nachher.
Ja.
Sollte nicht das Problem sein.
Wann kann ich reiten? Obwohl ich muss sagen, ich bin gar nicht so scharf. Es ist gar nicht das Reiten. Ich freue mich wirklich hinzugehen und zu sehen, okay, wie verstehen wir uns so, dass es halt wirklich einigermaßen sicher ist und dass wir wieder eine richtig coole Beziehung zueinander haben, weil die hatten wir auch schon mal. Und dadurch, dass ich einfach, und das ist auch völlig in Ordnung, also lange keine Zeit jetzt hatte, wegen Baby und am Ende auch Schwangerschaft, und der einfach auch nochmal komplett Pferd sein sollte, ne, in diesem Laufstall, beziehungsweise war ganz, ganz lange bis November oder so draußen auf der großen Wiese mit den anderen Jungs. Das war mir schon klar, dass er so ein bisschen nochmal verroht, aber das war ja auch genau mein Ziel und mein Plan und das hat ja gut funktioniert, der ist ja groß geworden. Und übrigens, ich finde, seitdem der bei dir ist, der sieht ja krass gepflegt aus. Der hat ja einen gepflegten Schopf.
Und das für einen Schimmel.
Alter, der sieht richtig gut aus. Ich wusste gar nicht, dass er so eine schöne Nase hat. Die war immer braun. Wow.
Also ich muss persönlich sagen, ich würde mir nie selber einen Schimmel kaufen.
Obviously.
Das ist ja schon relativ pflegeintensiv. Aber nochmal zum Thema, wann kannst du reiten? Ja, das sind solche Dinge, da treffe ich keine Aussagen zu, ne? Es ist, man muss es so individuell betrachten, jedes Pferd, und wo fängt Reiten an, wo hört Reiten nachher auf, ist auch mal so ein Thema, ne? Willst halt mal draufsitzen, kannst morgen vorbeikommen und dich draufsetzen, ist kein Problem. Wehe, du kommst morgen.
Einparken bitte.
Einparken, genau.
Der muss natürlich in 2 Wochen Dressurpferde-A fertig sein, das ist doch ganz klar.
Genau, das ist dann für andere Leute das Reiten, richtig.
Und dann nach der Dressurpferde-A noch mit dir drauf ablegen, das wollen wir sehen.
Richtig. Ja, nein, da muss er einfach gucken, wie entwickelt er sich weiter. Jetzt gerade, finde ich, macht er echt gute Fortschritte und nimmt das alles schnell wahr. Man muss natürlich auch dazu sagen, er kennt schon vieles, er war schon gut vorbereitet im Vorfeld, hat schon einiges kennengelernt. Und da gehen wir jetzt die Schritte einfach alle erstmal durch und gucken, wo hapert's, wo müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen dran schleifen.
Ich habe noch eine ganz wichtige Frage.
Ja.
Ich habe ja noch so 2 Mini-Shetties, Boris und Björn. Du kennst die ja auch so halbwegs schon, weil ich habe ja schon viel davon erzählt. Und ich glaube ja, dass mein kleiner Boris, der so schlau ist und so Bock hat zu arbeiten. Und also der will ja förmlich, wenn er mich sieht, der wird ständig. Der will, wenn er mich sieht, am liebsten auf mich raufkrabbeln. Wobei ich glaube, das ist auch einfach ganz viel Respektlosigkeit. Auf jeden Fall.
Aber er ist so süß bestimmt.
Ja, also wenn er 1,80 wäre, wäre ich schon safe tot. Aber ich, weißt du was, mich immer daran hindert, mit dem richtig zu arbeiten, und ich weiß, das ist Quatsch, weil natürlich, also wenn ich mit dem spazieren gehe, trainiere ich auch, ne? Also da darf er mich nicht überholen und dann gehe ich auch auf Schulterhöhe. Das hat er auch super schnell verstanden. Aber so, ich habe keinen Roundpen. Ich habe nur deren Auslauf und das ist halt deren Freizeit, also zu Hause, da will ich ihn natürlich nicht trainieren. Wie macht man das, wenn man wirklich sagt, okay, ich halte meine Pferde am Haus als Beispiel und ich habe keine Reithalle und nichts in der Nähe, wie kann ich trotzdem so Basics mit so einem Pferd erlernen?
Ja, die günstigste Alternative ist, glaube ich, man kauft sich 10 Plastikstickel, ein bisschen Litze und baut sich da irgendwas. Also ich meine, das kannst du ja überall auf der Wiese machen. Es muss ja noch nicht mal rund sein.
Ah.
Du kannst ja auch ein kleines Viereck aufbauen und das da drin trainieren, so, ne? Klar, ein festes Roundpen ist natürlich so das Beste, was du haben kannst, oder eine Longierhalle. Aber es geht auch auf jeder Wiese. Einfach erstmal einen kleineren Bereich abstecken. Du kannst natürlich auf der ganzen Wiese machen, aber da musst du ziemlich sportlich sein.
Ja.
Und
Verstehe jetzt nicht.
Ich glaube, Christine kann das ja mal ausprobieren auf ihrer neuen Wiese dann.
Ich werde das machen. Ich melde mich in 3 Monaten bei euch, wenn ich durch bin.
Wenn du einmal von A nach B gelaufen bist, ne?
Ist so.
Wir freuen uns auf deine Stories.
Aber es ist ein geiler Tipp. Also, weil die Felder hier rundherum, die gehören alle meinem Nachbarn Richard, der ist super geil drauf. Wenn ich zu dem sage, Richard, Digga, wenn du das nächste Mal fertig gemäht hast, darf ich da mal mit den Ponys rüber schreddern? Dann sagt er, ja, mach. Also ich lasse die halt, das Problem ist, ich habe die da auch schon öfter freilaufen lassen, weil ich das so süß fand. Ich glaube aber, es geht nicht mehr lange gut. Also das ging das ganze letzte Jahr immer total geil. Ich habe die am Feldweg abgemacht, die sind total losgaloppiert, das durften sie. Und ich wusste, ein paar hundert Meter weiter irgendwo an so einem Baum halten die an und fressen. Und irgendwann haben sie halt gescheckt, ach nee, die Welt ist ja danach nicht zu Ende. Und deswegen mache ich das jetzt nicht mehr, weil sie leider nicht auf Zuruf wirklich reagieren. Also zu Hause ja, ne? Wenn ich die rufe, die kommen auch im Galopp, total süß. Aber das ist halt, weil die irgendwas von mir wollen. Bring uns rein, bring uns raus, mach dies, mach das. Das ist nicht, weil sie ehrlich mir folgen, sondern weil sie wissen, okay, die Alte ist wieder da, irgendwas hat die schon. So.
Ja, aber wie gesagt, einfach was absperren und dann kann man das überall machen, ne?
Geile Idee.
Ist nicht so das Problem.
Kriegen wir eine Hausaufgabe?
Ihr beiden?
Ja, was sollen wir, also ich werde meinem Pferd den Zuruf beibringen und dann schicke ich dir bald, gib mir einen Monat und dann wird sie galoppierend und wiehernd über die Wiese fliegen und sagen, hier bin ich Mutter.
Ich bin, also du sagst einen Monat, was bekomme ich, wenn es in einem Monat nicht funktioniert, ist ja die Frage.
Oh, was hätten sie denn gerne? Shit, ein Monat ist schon echt wenig Zeit.
Ein Monat ist nicht so viel, ich gebe dir ein bisschen länger. Nein, ich freue mich, wenn es klappt, also berichte auf jeden Fall, wie das funktioniert in deiner neuen Heimat da. Und Lisa, deine Hausaufgabe ist jetzt bald mal zu mir zu kommen und
ja,
dann fangen wir an zu trainieren. Du fängst an zu trainieren und das Ganze, was du hier mit Mooney dann schon ein bisschen gelernt hast, kannst du zu Hause umsetzen mit deinen Ponys.
Ja, das ist genau die richtige Herangehensweise, so machen wir es, weil ich weiß ganz genau, wenn ich ohne dich anfange, läuft das mit Boris. Also da mache ich ganz viel Falsches auf die Festplatte. Und noch ganz wichtig, wenn dieser Podcast erscheint, ist noch ein bisschen Zeit. Oder seid ihr schon ausverkauft mit eurer Show?
Wir machen am 3. und 4. Januar 2025 haben wir dann, genau, wieder unsere Show Röckeners at Night in Pferden. Und könnt ihr auf jeden Fall vorbeikommen, da könnt ihr viel lernen. Wir haben auf jeden Fall einen Ausbildungsteil, haben aber auch einen großen Showteil. Seid ihr herzlich eingeladen, alle.
Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal Mattes Insta-Profil, Mattes YouTube-Kanal, jeden Mittwoch Mooney gucken. Und dann darüber kriegt man auch alle Infos, wo man dich mal live sehen kann und wo man vielleicht sein Pferd abgeben darf. Mattes Pferdeklappe für die schwierigen Fälle.
Mattes Pferdeklappe, bloß nicht. Ich habe gerade noch wieder ein Pferd geschenkt bekommen, jetzt muss Schluss sein.
Ich weiß. Ich war ja neulich bei Mattes und ich habe den gesehen. Also erstmal haben die Pferde da sehr gut und die sind wirklich alle schwarz. Und Mattes hat einfach so ein Spanier geschenkt bekommen. Ich habe mich irgendwie total gefreut, weil du hast ja sonst so sehr klassische Schönheiten, ja, ne, ganz normale, sie sehen halt alle ganz, also normale Warnblätter.
Und der Spanier ist hässlich, oder was?
Nee, der ist auch schön, aber es ist halt ein Spanier und ich finde, also ich persönlich habe da noch relativ wenig Kontakt zu solchen Pferderassen. Du hast mir aber da erzählt, und es ist ja auch irgendwie relativ offensichtlich, wenn man dir folgt, dass der richtig Bock hat und der ist richtig schlau, ne? Der lernt richtig schnell, ne?
Der ist so krass, dieses Pferd. Der lernt richtig schnell.
Und vor allem auch coolen Rappen.
Ja.
Also in Spanien als Rappen sind ja meistens Schimmel oder so diese helle Farbe, aber Rappen gibt's
ja nicht. Und dann auch noch groß. Also der ist 1,67. Das ist für einen Spanier auch untypisch.
Krass.
Und wie schnell hast du dem Hinlegen beigebracht?
Das war eine ganz lustige Story. Also der war ja bei mir irgendwie 3-4 Monate in Ausbildung. Und dann sagte die Besitzerin dann nachher, okay, willst du den nicht vielleicht behalten? Und dann wollte ich ihn ja eigentlich gar nicht behalten, weil ich so viele Pferde habe. Und da meinte ich aber zu ihr so, da war nämlich unsere Show wieder, Röckeners at Night, ich nehme den da mal mit hin und teste das, wie der so ist.
Klar.
Und dann hat er das halt super gut gemacht. Und ja, dann war ich nachher so, okay, ich glaube, ich könnte es mir doch vorstellen. Und sie waren auch so, ja, ich würde ihn dir auch wirklich schenken. Ich so, okay, krass. Und dann hatte ich noch so eine Woche Zeit, bis die, ja, jetzt ehemalige Besitzerin zu mir gekommen ist, damit wir das fix machen. Und dann habe ich halt erstmal geguckt, okay, jetzt bringe ich ihm mal Kompliment bei. Mal schauen, wie er da so drauf reagiert. Das hat er in 5 Minuten gelernt. Dann habe ich sie angerufen. Ich so, kann er das schon? Die so, nee, ich habe das mal probiert, aber es hat nicht geklappt. Ich so, okay, ich nehme ihn auf jeden Fall. Und dann am nächsten Tag, also ungelogen, am nächsten Tag hat er das Ablegen gelernt.
Wow.
Auch an einem Tag direkt. Und in einer Woche hat er jeden Tag was Neues gelernt. Und dann habe ich ihn offiziell übernommen und habe jetzt erstmal wieder einen Gang runtergefahren. Klar, so das Kompliment und Ablegen. Aktuell darf er sich zum Beispiel nicht ablegen, weil ich möchte, dass er ein sauberes Kompliment macht mit einem vernünftig durchgestreckten Vorderbein. Hat er jetzt ein bisschen gemogelt am Anfang.
Süß.
Da arbeiten jetzt an den Feinheiten, aber ich habe ihn jetzt letzte Woche eingefahren.
Klar.
Das macht er auch schon, läuft super vor der Kutsche.
Ist das so geil?
Der lebt innerhalb von ein paar Wochen mehr als andere Pferde in ihrem ganzen Leben.
Ja, und das Coole ist, wir haben jetzt Ende August wieder eine Show in Münster beim Turnier der Sieger. Und da wird er das allererste Mal mitkommen. Und also so richtig mit in der Freiheitsrüstung, ich kann es selber noch gar nicht glauben. Und weiß auch nicht, ob das funktioniert, aber wir waren gestern bei Kasselmann auf einem ganz großen Außenplatz, um einfach mal in eine andere Location zu trainieren. Und da hat er das auch schon mega gemacht. Deswegen bin ich mal gespannt, was das so wird mit dem noch.
Wow. Wir drücken die Daumen.
Ja, danke.
Und sagen danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Das war richtig spannend.
Ja, sehr gerne. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
Uns auch.
Vielen Dank. Und wenn euch das gefallen hat, gebt uns bitte 5 Sterne. Die schlechten Bewertungen könnt ihr euch kneifen. Die können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen noch mehr 5-Sterne-Bewertungen. Das ist sehr wichtig im Podcast-Universe.
Ist das so?
Wir sind einfach sympathische Typen. Man kann es nicht anders sagen.
Und man muss 5 Sterne haben. Gut. Wir haben das ja jetzt auch angefangen. Also ich habe ja vorher nie so viel mit Podcasts zu tun gehabt. Habe jetzt aber mit Tom, mit einem Kumpel, einen Podcast angefangen. Es geht jetzt auch nicht so viel um Pferde, ehrlich gesagt. Also
wirklich? Wie? Ihr macht jetzt auch so einen Männer-Laber-Podcast ohne Pferde?
Richtig.
Dann braucht ihr einen Pony-Alarm.
Nee, wir haben es Stallburschen-FM genannt.
Oh, das ist aber wirklich sehr gut. Weil
es passiert ja doch sehr viel drumherum, was eigentlich nicht mit Pferden zu tun hat.
Oh, ihr macht so ein bisschen Gossip.
Ja, genau.
Geil.
Da geht's auch um die ein oder andere Unterhose durch, sag dir das.
Wir hören auf jeden Fall mal rein.
Ja.
Stallburschen FM ist der Hammer. Okay, Mathis, vielen Dank. Und wenn ihr, liebe Dupsis, noch Fragen habt, dann können wir die sammeln und vielleicht kommt Mathis irgendwann nochmal vorbei, weil das ist ja, ist ja nur geil mit dir. Und wenn ihr Themenvorschläge habt und sagt, ey, Ponyalarm, ich müsste mal das und das Thema von euch besprechen lassen, dann machen wir das gerne. Schreibt uns gerne über Instagram @dings_bums_podcast, richtig?
Dings und Bums Podcast ohne Unterstrich.
So. Und dann bis nächste Woche. Ich glaube, wir machen erstmal wieder eine normale Dings und Bums Folge. Mal gucken, was ich bis dahin noch so träume. Und dann bald wieder ein Ponyalarm.
Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.
Ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und Bums. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.